Nur ein Stilleweg. Vater, es ist viel Trubel um uns herum. Und wir kommen aus einer Welt, die laut ist. Mach du uns jetzt still. Gib, dass wir abladen können und weglegen und einfach noch einmal auf das hinhören, was du uns sagen willst. Wir danken dir an diesem Abend für diese deine Gemeinschaft. Amen. Wir haben an diesem Abend nicht extra einen adventlichen oder weihnachtlichen Text herausgesucht, darüber wird gepredigt, auch in unserer Kirche, sondern wir fahren ja fort in der Betrachtung der Apostelgeschichte. Und viele sind hier, die über Monate hinweg jetzt mit durchgelaufen sind durch die Apostelgeschichte, und ich möchte auch an solch einem Abend, solch einem letzten Abend im Jahr, einer Bibelstunde, wo wir zusammen sind, noch einmal ganz herzlich danken für dieses Kommen, für dieses Mitgehen, für mich etwas ganz besonders Schönes und Dankbares, einen Kreis zu haben, der wegen nichts anderem, außer einer Bibelstunde, sich die Mühe des Weges, sich die Mühe macht, umherzukommen. Und nun heute Apostelgeschichte 19, überschrieben in der neuen Bibel Aufruhr des Demetrius oder in alten Bibeln Aufstand der Goldschmiede, Kapitel 19, Vers 23. Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach: Liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien dieser Paulus viel Volk abspenstig macht, überredet und spricht, was mit Händen gemacht ist, das sind Götter, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden, und zudem wird ihre göttliche Majestät untergehen, der durch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien: Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt wurde vollgetümmelt, sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarchus, Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Als auch Paulus um das Volk gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz Asien, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Dort schrien die einen dies, die anderen das, und die Versammlung war in Verwirrung, und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, der die Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrie alles wie aus einem Munde fast zwei Stunden lang: Groß ist die Diana der Epheser. Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Haben aber Demetrius und die mit ihm von Handwerk sind einen Anspruch an jemanden, so gibt es Gerichte und Statthalter, da lasst sie untereinander verklagen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen. Als nun das Getümmel aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Mazedonien zu reisen. Liebe Freunde, ein kluger Kopf sagte einmal, Paulus habe selbst diesen Text ausgelegt. Paulus habe selbst über diesen Text gepredigt. Paulus habe selbst daraus die Schlüsse gezogen. Und dies liegt uns genauso schriftlich vor, nämlich im Brief an die Epheser, den wir ja in unserem Testament finden. Dort schreibt er im 5. Kapitel. Und ich möchte diesem klugen Kopf folgen. Ich lese also diese paar Verse, die Auslegung dieser Geschichte. So seid nun Gottes Nachfolger, oder wörtlich übersetzt, so seid nun Gottes Nachahmer als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Dank sagen. Denn ihr sollt wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das im Götzendiener, ein Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Also, noch einmal. Und so war es mir damals wichtig, als ich einmal über diesen Text saß und auch predigte. Paulus geht es also nicht um die Weitergabe dessen, was er damals so schrecklich erlebt. Das, was ihn damals zu Boden gedrückt, ja, was ihn fix und fertig gemacht. Sondern das bildet nur den Hintergrund seiner Aussage. Werdet oder seid Nachfolger. Genauer, seid Nachahmer. Also, es geht eigentlich jetzt um Nachahmen, auch an diesem Abend. Nicht wahr? Ein Komponist zum Beispiel. Ich bin keiner, ganz bestimmt nicht. Deshalb schaue ich allen Leuten, die von Musik richtig was verstehen, immer ganz arg hinauf. Ein Komponist, der ahmt ein Thema nach. Die einzelnen Stimmen des Stückes setzen nacheinander mit derselben melodischen Wendung ein. Imitation, sagen die Musiker. Das habe ich natürlich alles aus dem Brockhaus. Wer nicht groß ist wie ein Haus, der braucht ein Brockhaus. Wissen Sie, da habe ich auch meine Weisheit her. Und da heißt es, dass es Nachahmung gibt in der kontrapunktischen Satzkunst der Niederländer im 15. Jahrhundert. Und ein Meister wie Palestrina habe es ganz besonders beherrscht. Also Nachahmung in der Musik. Denn, und so habe ich es auch nachgelesen, Nachahmung gibt es auch im Recht. Zum Beispiel, ein Techniker ahmt ein Produkt nach. Es soll ja ein Volk auf dieser Erde geben, das die Nachahmung ganz besonders gut beherrscht. Produkte werden ganz genau nachgebaut und dann wieder billig oder billiger auf den Markt gebracht. Und das ist Verletzung des Urheberrechts. So sagen Juristen und denken an Patentrecht und Warenzeichenrecht. Also solche Nachahmung ist ja einfach verboten. Und nun gibt es aber Nachahmung nicht nur in der Musik und nicht nur im Recht, sondern auch in der Erziehung. Und so sei es, dass Kinder ahmen ihre Eltern nach. Die Verhaltensweisen Vater oder Mutter werden genau beobachtet und nachgespielt. Die Pädagogen sagen dazu Identifikation. Schwieriges Wort, aber eine ganz einfache Sache. Kinder spielen das, was der Vater tut. Also, wenn der Vater Kranführer ist, dann bauen sie aus Lego ihren Kran und rufen, Achtung, Lebensgefahr im Schwenkbereich. Nicht wahr? Oder der Vater ist Zahnarzt, das selbstverständlich, jeder muss auf dem Sofa liegen und jeder wird mit dem Bleistift im Munde traktiert. Die spielen Zahnarzt. Auch bei uns zu Hause, mein Vater, der Jurist war, wir hatten als Kinder, und ich habe mich daran erinnert, alle unsere Akten. Wir hatten nichts drin, aber jeder hatte seine Akten an einem ganz bestimmten Platz. Und so denke ich, sicher wird es bei Pfarrerskindern ähnlich sein, nicht wahr? Sie spielen Beerdigung. Oder sie gehen ans Fenster, machen es auf, unten der Verkehrsstrom vorbei und sie rufen, liebe Gemeinde. So ist das natürlich. Das heißt man Identifikation. Aber nun gibt es Nachahmungen nicht nur in der Musik und nicht nur im Recht und nicht nur in der Pädagogik, sondern eben Nachahmung auch in der Bibel. So seid nun Gottes Nachahmer. Ein Glaubender ahmt seinen Gott nach. Dies ist seit Jesus möglich, denn im Sohn Jesus Christus deckt Gott sein ganzes Wesen auf. Gleich bei der Geburt entdecken wir die Liebe deutlich. Das ist das Thema von Weihnachten. Die Liebe Gottes liegt leibhaftig vor uns. Und bei der Kreuzigung wird dieses Zweite deutlich, nämlich sein Opfer. Also Bethlehem und Golgatha, Weihnachten und Karfreitag, Krippe und Kreuz. Das alles umschreibt, umschließt das Wesen Gottes, nämlich Liebe und Opfer. Ein Glaubender ahmt Liebe und Opfer nach. Mimetes, sagt der Apostel hier und meint den Mime, der es fertig bringt, das andere Wesen aufzunehmen und es selber nun auch darzustellen. Er meint nicht den Pantomime, der wie Marcel Marceau die Leute für 2 oder 3 Stunden begeistert oder geradezu verzaubert. Mimen Gottes sind keine Schauspieler, die in eine fremde Rolle schlüpfen und Frömmigkeit mimen. Das ist ganz schlimm, Leute, die Frömmigkeit mimen. Fromme Schminke und religiöse Masken sind schrecklich. Masken sind schrecklich. Mimen Gottes sind Nachahmer oder Nachfolger, denen dieser Herr mit seiner Liebe und seinem Opfer das Herz abgewonnen hat. Als ich mich noch einmal um 7 Uhr hier vorbereiten wollte oder noch einmal rekapitulieren, was ich geschrieben hatte, da schellt das Telefon immer zu den richtigen Zeiten. Es gibt ja nichts Unverschämteres als ein Telefongerät und nichts Praktischeres und Größeres als ein Telefongerät. Und da meldete sich eine junge Dame außerhalb von Stuttgart und sie fragte mich, ob ich denn so ungefähr 5 Minuten Zeit hätte. Ich sagte, sicher nicht, aber sagen Sie es mal an. Und dann sagte sie, sie möchte eigentlich gerne wissen, was den eigentlichen Christen ausmacht, was man denn da sein müsse. Ich sage, wie kommen Sie jetzt auf diese Frage? Da habe ich gerade die Antwort auf meinem Blatt drauf. Ich lese Ihnen mal vor. Ich sage, ich halte eine Bibelstunde jetzt gleich und deshalb viel Zeit habe ich nicht. Aber ich sage dann, sehen Sie, als Christ müssen Sie nicht irgendetwas darstellen oder vorstellen oder vorzeigen können. So ein Doktor, der seinen Doktor gemacht hat, der kann seinen Doktorexamen vorweisen, seinen Doktorhut, irgendeine Habilitation hat er. Sehen Sie, als Christ kann man eigentlich gar nichts vorweisen. Man ist mit Paulus ganz groß in der Klemme, dass man es einem wirklich oft auch gar nicht ansieht. Was ein Christ ausmacht, ist das, dass einer einem sein Herz abgegeben hat. Dass ich aus Liebe zu diesem Herrn und durch sein Opfer, ich ihm mein Herz geschenkt habe. Nachahmer. Und deshalb, der Apostel will eigentlich nichts anderes auf dieses Kapitel, dieses Seitennachahmer, 3-mal zu unterstreichen in 3 Abschnitten dieses doch wirklich wilden Kapitels. Zum ersten, seid Nachahmer. Der Bestimmungsort des Briefes ist eben jener Ort Ephesus, von dem wir schon letztes Mal gelesen und auch gehört haben. Und von dieser Stadt sind ja nur ein paar Trümmer übrig geblieben. Es sind ganz bestimmt Leute unter uns, die schon in Ephesus waren. Bei Rundreisen auf dem Mittelmeer kommt man auch nach Ephesus. Ich habe mir sagen lassen, es wäre auch möglich, noch von Stuttgart aus mit der Eisenbahn Ephesus zu erreichen. Man brauche nur die Nacht Orient-Express nach Konstantinopel und dort müsse man umsteigen in die Anatolische Eisenbahn. Das ist also die Anatolische Schwäbische Eisenbahn. Die gehe dort weitere Stunden hinunter bis Seldschuk. Ein kleiner Ort, man müsse aufpassen, ein großer Bahnhof sei nicht dort, nur eine Haltestelle. Das sei das alte, berühmte Ephesus. Also, wenn Sie nach Ephesus reisen wollen, steigen Sie bitte in Seldschuk aus. Und glauben, warten nicht auf das eines der großen Weltwunder, das ja in Ephesus gestanden ist. Denn wenn Sie dorthin gehen, um eines der sieben Weltwunder zu betrachten, dann finden Sie, und so habe ich es auch nachgelesen, finden Sie dort nur eine Baugrube. Eine Baugrube, einem Rechteck von 250 auf 100 Meter, gefüllt mit Schmutzwasser. Hier stand eines der Weltwunder dieser Erde. Nämlich ein Tempel, 400 Jahre alt, aber dieser 400-jährige Tempel wurde durch einen Mann namens Herostratus durch Brandstiftung eingeschoben. Der Herostratus wurde gefasst und als er vor Gericht gestellt und gefragt wurde, warum er denn diesen wunderbaren Tempel eigentlich angebrannt habe, da erklärte er dem Richter, er sei Brandstifter geworden, um sich in der Weltgeschichte einen Namen zu machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Brennen Sie die Deutsche Bank ab und Sie haben einen Namen in der ganzen Welt. Also Brandstifter, Weltbrandstifter aus Ehrgeiz. Aber dann ist dieser Tempel, dieses Weltwunder, wieder aufgebaut worden, schöner, größer und gewaltiger, 133 Meter lang, 69 Meter breit, 128 je 19 Meter hohe Säulen. Unsere Stiftskirche wäre eine armselige Kapelle daneben gewesen. Und das heißt schon was. Und im Innern dieses Tempels sitzt auf einem Hochaltar die Diana. Nicht die von England, sondern eben die Diana-Figur, die einst direkt vom Himmel gefallen ist, und an dieser Stelle aufgefunden, so wurde es behauptet, eine Göttin aus Gold und Elfenbein. Nicht wahr? Aus Gold und Elfenbein. Und in den Händen trug sie ein Büschel Ehren. Ein klarer Hinweis darauf, dass Diana eine Fruchtbarkeitsgöttin war. Liebespriesterinnen waren ihr und den Besuchern zu Diensten. Diana war Liebesgöttin. Erotische Feste bis zur Ekstase brannten um sie her. Diana war Lustgöttin. Kein Wunder, dass sich Jahr aus Jahr ein ununterbrochener Strom von Leuten, von Pilgern sich dort in diesen Tempel hinein ergoss. Diana hatte Nachläufe genug. Diana hat Nachläufe genug, heute wieder. Auch wenn sie nicht mehr vom Altar herunterschaut, sondern aus der Illustrierten lächelt oder vom Bildschirm lacht. Liebe Freunde, wo genommen wird, ohne Scham, dort ist Diana. Wo befriedigt wird, ohne Gewissen, dort ist Diana. Wo geliebt wird, ohne Liebe, dort ist heute Diana. Sie ist so allgegenwärtig, wie es damals in der weiten Gegend von Ephesus auch war. Sie ist die Göttin, die heute noch die großen Massen in ihren Bann zieht. Diana ist nicht gestorben. Diana lebt. Und Paulus sagt, und schon durch den Hinweis auf diese Göttin, lauft ihr nicht nach, lasset Unzucht und Unreinigkeit. Spielt nicht mit dem Feuer. Für berühmte Donjons oder Casanova seid ihr nur zu schade. Liebe zeigt sich nicht am Lustgewinn, sondern an der Opferfähigkeit. Liebe und Opfer gehören zusammen. Das ist Wesen Gottes. Liebe und Opfer gehören zusammen. Liebe Freunde, ein kleiner Gedankensprung. Vielleicht ist deshalb an Weihnachten so wenig von der Liebe sichtbar. Und vielleicht entdecken wir so wenig von der Liebe, weil auch wir gerne Liebe, Weihnachten und die Liebe mit dem Lustgewinn verbinden. Ich frage die unter uns, die schon erwachsene Kinder oder möglichst schon Enkelkinder haben. Man möchte einfach, dass an Weihnachten Kinder kommen, dass sie an einen denken, dass sie einen Brief schreiben, der wirklich das wieder ausdrückt, was man eigentlich doch wieder hören will, dass man alles für sie getan hat. Und auch andere mit uns. Wir möchten gerne sehr viel sein. Und liebe Freunde, wenn wir das nicht bekommen, wenn wir diese Freude oder Lust nicht geschenkt bekommen, dann ist Weihnachten nichts. Dann ist Weihnachten nichts. Wir sind unheimlich erwartend, voll von Sehnsucht auf das, was uns geschenkt wird. Noch einmal, liebe Freunde, Liebe und Opfer gehört zusammen, nicht Liebe und Lust. Wo ich immer nur frage, was bekomme ich und was werde ich bekommen, dort werden wir schließlich ganz allein sein mit uns selber. Nicht wahr? Niemand hat größere Liebe denn die, dass er gibt, könnte man vereinfacht sagen. Denn dass er gibt, ahnt sie nach, diese gebende Liebe. Fragen Sie doch nicht, was Sie alles bekommen. Fragen Sie sich, was Sie bereit sind, an diesem Weihnachten zu geben. Von Ihrer Liebe, von Ihrer Vergebung, von Ihrer Nachsicht. Bis hin vielleicht zu dem Satz, fangen wir nicht neu an. Ahmen Sie nach diese Liebe, gebt Raum in eurem Leben. Seid Nachahmer, das ist das Erste. Und nur noch zweitens jetzt noch wieder, seid Nachahmer. Und nun wird ja der Blick gelenkt auf Ephesus. Und dort in dieser Stadt wohnt ein gescheiter Mann, nämlich Demetrius. Ein Geschäftsmann, ein Handwerker, und in der City betrieb er ein Juweliergeschäft. Nun heute, so habe ich es jetzt in der Zeitung gelesen, ist es ja gefährlich, ein Juweliergeschäft zu besitzen. Da steht man in seinem schönen Laden mit lauten funkelnden Diamanten und plötzlich steht da nicht ein Käufer vor der Tür, sondern einer mit dunkler Brille. Und ehe man sich nicht umsieht, ist man eingewickelt im Teppich. So wie es hier in der Kairo-Passage vor wenigen Tagen passiert ist. Und bis man sich wieder aus dem Teppich befreit, sind die schönen funkelnden Sterne alle weg. Juwelier ist heute ein gefährlicher Beruf geworden. Damals war es so noch nicht. Er war klug, er merkte bald, dass der Besucherstrom, der sich da zu der Diana ergießt, dass sich dieser Besucherstrom gut vermarktet ist. Er weitete sein Geschäft, sein Betrieb, seine Fabrik aus, in der er mit Angestellten kleine silberne Nachbildungen der Diana zu fabrizieren begann und sie als wunderwirkende Amuletts eben ins Schaufenster stellte und auf den Markt brachte. Also nicht nur wunderschöne Miniaturen als Reiseandenken, sondern auch so eine Art wunderwirkende Tempelchen, die zu Hause den Fruchtbarkeitskult ermöglichten. Nicht wahr? Die Göttin wird vermarktet. So wie man heute Gott wieder vermarktet. Was ist denn das anders? Und so weiter als weißt du. Als eben unser Gott vermarktet. Auf den Markt gebracht. Damit lassen sich Gewinne erzielen. Und so war es damals, das Geschäft blühte, Handwerker, Arbeiter und Wiederverkäufer verdienten ein gutes Geld. In Ephesus war was los. Und eines Tages meldete sich der Hauptbuchhalter bei Herrn Demetrius und unterbreitete ihm kleineren Zuwachs rein. Bitte, das war kein Abschwung der Konjunktur, den ein paar Weise, ein paar Eierköpfe vorausgesagt hatten. Nein, überhaupt nicht. Sondern die anderen lebten ganz gut, aber das Geschäft ging zurück. Was macht man in solch einem Fall? Ich bin kein Geschäftsmann, aber ich denke, die Werbekosten werden erhöht und das Personal besser geschult. Aber alles vergebens. Das Nullwachstum blieb. Nichts kam heraus. Die Bilanz rutschte sogar in die roten Zahlen. Demetrius war fertig. Demetrius war am Boden. Und was tat er? Er verkaufte nicht sein Imperium wie der Flick, sondern er machte sich auch nicht davon. Eine schleunigst in Auftrag gegebene Marktanalyse brachte es einwandfrei und glockenklar an den Tag, dass ein gewisser Paulus eine Predigtätigkeit in der Stadt aufgenommen hat, und seit er die Predigtätigkeit aufgenommen hat, seither geht der Absatz zurück. Predigt mit geschäftsschädigender Wirkung, stellen Sie sich das mal vor. Eine Predigt, die nicht nur die Leute anspricht, die Leute nicht nur erbaut, die Leute, sie die nicht nur im Kopf behalten, bis wenigstens am Sonntagnachmittag, sondern die am Montag ins Geschäft hineinhaut und doch die Bücher in rote Zahlen bringt. Denn dieser Paulus lehrte die Leute, dass dieser Gott nicht in Götter und Göttinnen-Tempelchen wohne. Und Demetrius sagte, wenn diese Lehre schon gemacht, wer kauft denn noch Tempelchen? Wenn diesem Burschen nicht das Handwerk gelegt wird, dann gute Nacht, Ephesus. Jener Herostratus, der einst den Tempel einäscherte, war doch ein Waisenknabe im Vergleich zu diesem kleinen, unheimlichen Juden, der ohne den Finger zu rühren, lediglich mit einem Predigtlein die große Diana von Ephesus und damit den ganzen Wohlstand ins Wanken bringt. Nichts gegen das Evangelium. Aber wenn unter dem Strich rotes weniger herauskommt, rote Zahlen, dann wollen wir nichts damit zu tun haben. Arbeitnehmer und Arbeitgeber waren sich damals selten einig. Ich persönlich, ich wollte sehen, wenn es uns so direkt an den Brotkorb ging, ob wir uns nicht auch energisch wären. Evangelium als Beschleuniger des Wirtschaftswachstums. Weihnachten als Belebung des Jahresumsatzes. Christfest als der eigentliche Motor des Marktes um uns herum. Glaube als Mittel zum Selbstzweck. Ja. Aber stellen Sie sich das einmal vor, was hier draußen auf dem Weihnachtsmarkt los wäre, wenn Weihnachten wieder das meinte, was es eigentlich meint. Nämlich, dass einer kommt. Dass einer kommt, der uns zum Glauben an sich ruft. Der uns Sünde vergeben will. Einer, der uns neues Leben schenken will. Einer, der Stille und Heiligkeit um sich verbreitet. Wenn Weihnachten wieder Jesus Christus und nur Jesus Christus wäre, was wäre in unseren Geschäften los? Freunde, und anders, jeder hat seine Diana, bis zur persönlichen Diana des Sparbüchleins. Und alle Dianen haben mit der von Ephesus eines gemeinsam, nämlich dies. Und so war die Figur, ihre Füße sind umwickelt. Im Reich der Diana geht es nicht vorwärts, es geht immer zurück. Gefesselte Füße. Nicht wahr? Das Evangelium ist doch eigentlich das Salz, der Gärstoff, die große Störung und gleichzeitig die große Segnung. Und manchmal frage ich mich, warum eigentlich geht denn gar nichts mehr von unserem armseligen Predigtlein aus, gar nichts mehr. Paulus sagt, rechnet doch nicht nach wie die Leute in Ephesus. Hütet euch vor der Habsucht. Mag Geld die Welt regieren, euch darf es nicht dirigieren. Für Geizhälse und Halsabschneider seid ihr mir zu schade. Liebe zeigt sich nicht im Geld gewinnen, sondern am Opfer. Und noch einmal, was hat ein Mutter alles gegeben? An Weihnachten lag er ohne alles bar in seinem Kleid. Was hat er alles weggegeben? Fortgegeben, um mit denen zusammen zu sein, die nichts haben. Er hatte nachher nichts wo er sein Haupt hinlegte, und am Schluss blieb ihm nicht einmal mehr ein dürftiges Kleid. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Seine Liebe wurde gekreuzigt. Ahmt sie nach, setzt sie doch wenigstens ansatzweise um. Transportiert sie in euer Leben. Als der gequälte Bauer damals vor Luthers Türe stand und um Hilfe bat, schaute der Gottesmann seinen letzten Georgstaler wehmütig an, drehte ihn ein paar Mal in seiner Hand herum und dann sagte er: Komm, heiliger Georg, der Herr Jesus Christus steht draußen. So gibt es Dinge, es muss nicht unbedingt ein 5-Mark-Stück sein, oder ein 100-Mark-Schein, auch kein Tausender. Es gibt ja viele andere Dinge, die uns Goldes wert sind. Und wie hängen wir dran? Wie hängt unser Herz dran? Ob nicht wir freier werden müssen, Freunde. Manche Dinge zur Hand nehmen und sagen: Komm, der Herr Jesus Christus steht draußen. Ich hänge nicht dran. Andere könnten es besser brauchen. Frei werden von den Dingen, denn diese Dinge sind auch Lasten, die uns nach unten drücken und uns langsamer und es alles beschwerlicher machen. Komm, heiliger Georg, der Herr Jesus Christus steht draußen. Jesus will uns nicht etwas nehmen, er will uns leichter machen. So wie einer, der will die Koffer abnehmen, damit mir es leichter wird. Seid Nachfolger, ahnt's mir nach, geht's weg. Das Letzte. Nämlich noch einmal, seid nach. In Ephesus war Alarm. Alles rannte Richtung Theater. Und die damals hatten ja ein Theater, ein Stadion schon mit 25.000 Sitzplätzen. Dieses Theater ist ja wieder ausgegraben worden und ist heute anscheinend zu besichtigen. Auffallend, dass der Verursacher dieser ganzen Demonstration überhaupt nicht anwesend sei. Er ist wie verschwunden von der Bildfläche. Demetrius ist nirgends auszumachen. Also eine Veranstaltung ohne Leiter, ein Riesentheater ohne Dirigent, eine Demonstration ohne Funktionär. Das kann ja gar nicht funktionieren. Die meisten Anwesenden wissen auch gar nicht, warum sie dabei sind. Natürlich, da werden wohl wieder die Juden dahinter stecken. Und die Judenleitung, die wittert die Gefahr und merkt, es könnte ein neues Judenprogramm werden. Und deshalb gelingt es ihnen, einen Mann namens Alexander nach vorne zu schieben. Dieser soll die Erklärung abgeben, dass das mit Juden überhaupt nichts zu tun hat. Aber die Masse schreit ihn nieder. Und dann das Unheimliche dieses Gerichts. Denn das Unheimliche. Einer fängt an. Wissen Sie, das ist wie beim Klatschen in der Stiftskirche. Wenn ich auch daran leiden, dass nach der Passion Jesu Christi, die dort vorgetragen wird, oder nach irgendeiner Musik, wo Jesus groß gemacht und der letzte Takt erklungen ist und der Dirigent seine Hände fallen lässt und dann eine ergreifende Stille herrscht, eine Stille, die der Mensch eigentlich braucht, um diese gewaltige Botschaft in sich aufzunehmen. Dann, und da könnte es drauf gehen, fängt einer an. Und wenn einer anfängt zu klatschen, dann klatschen alle 2000 oder 1500 mit. Nicht zu bremsen. Einer klatscht, alle klatschen. Einer schreit, alle schreien. So wie damals. Groß ist die Diana der Epheser. Und dieser Hexenkessel tobt zwei Stunden lang. Weil alle laufen, läuft man mit. Weil alle schreien, schreit man mit. Weil alle beteten sie damals mit. Groß ist die Diana der Epheser. Wenn sie in der Silvesternacht nach New York fahren, werden Sie dort etwas Ähnliches erleben. Und ich habe beim Lesen dieses Kapitels noch einmal an jene Szene gedacht. Dort in Manhattan, dort inmitten dieser Stadt, in Times Square, Dort versammeln sich so 30 Minuten vor 12 in der Silvesternacht 100 und aber 100.000 Menschen. Eine riesige Masse. Ich stand mittendrin. Freunde hatten mich mitgenommen, um mir dieses große Erlebnis zu vermitteln. Ich dachte, jetzt wird irgendeiner auftreten, jetzt wird irgendein großes Feuerwerk los. Nichts von all dem. Ungefähr 2 Minuten vor 12, übertragen von vielen Fernsehteams auf Millionen von Menschen, ungefähr 2 oder 3 Minuten vor 12, fängt diese Masse an zu schreien, zu brüllen. Nichts als zu brüllen. Ohren betäubt, wenn man in einer Menge von fast 1 Million Menschen steht, die nur brüllt. Freunde, das ist nicht schrecklich. Das ist das, was es hier auch schon war. Das ist dämonisch. Das ist dämonisch. Es wird oft in den Evangelien berichtet, dass es hauptsächlich Dämonische sind, die ein lautes Geschrei ausbrechen. Es ist das Wehgeheul über die Nähe des Herrn. Und etwas von diesem Schreien aus dem Abgrund hören wir am Karfreitagmorgen vor Pilatus. Auch in der Offenbarung beim Fall der großen Hure. Ja, wenn Christus kommt, so heißt es hier, dann heulen alle Geschlechter auf Erden. Der Aufstand der Holzschmiede, Freunde, ist der Aufstand der Dämonen, die sich gequält und bedroht fühlen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht er das Gericht. Ein Wörtlein könnte ihn fällen. Ein Wörtlein könnte ihn fällen. Je leiser es eigentlich zugehen müsste, je stiller es in unserem Leben werden müsste, je größer die Ruhe sein sollte, so wie jetzt in Weihnachten, zur Ankunft dieses Herrn, je lauter und hektischer und schreiter wird es. Und seltsam, der Hauptschuldige ist überhaupt nicht da. Er befindet sich in Sicherheit. Paulus. Er ist nicht fern vom Kampf, nein, er ist nur fern vom Tumult. Aber beim Kampf der Rolle. Er befindet sich an der Front. Wir wissen, dass diese Stunden für den Mann aus Tarsus zu den schrecklichsten seines ganzen Lebens gehört haben. Und wenn er später schreibt, er habe mit wilden Tieren gekämpft, dann war das die Anspielung auf diese 2 Stunden, da er dem Leib nach in der Wohnung von Aquila war, im Geist aber im Gebetskampf in der Arena. Eine Magistratsperson kann nach 2 Stunden das Wort ergreifen und die Magistratsperson sagt, Diana ist groß, ihr braucht gar nicht so zu schreien. Man muss sich nicht um ihren Ruhm sorgen, geht still nach Hause, sonst werden wir noch als Anführer in Rom verpetzt und dann wäre das Ende gekommen, wenn römische Soldateska uns niedertrampelt. Deshalb geht heim und sie gehen. Die Massen ziehen ab und nach Hause wie nach einem großen Fußballspiel. Und Paulus sagt, betet nicht nach. Lasset euch nicht von nichtigen Worten verführen. Heult nicht mit den Wölfen. Liebe zeigt sich nicht im Gerede, sondern im Opfer. Wie Jesus, der seine Liebe totgeißeln ließ. Und dann sehe ich, wie dieser Paulus allein weiterzieht, durch die Masse, er auf seinem Weg. Und dann fällt einem jener Spruch ein von Christian Morgenstern. Sieh nicht, was andere tun. Der anderen sind so viel. Du kommst nur in ein Spiel, das nimmer mehr wird ruhen. Geh einfach Gottes Pfad. Lass nicht sonst Führer sein. So gehst du recht und grad und gingst du ganz allein. Allein, wie Maria und Josef, die des Weges gezogen sind nach Ägypten. Allein wie die Hirten auf dem Feld. Allein wie dieser Paulus nun einfach seiner vorgeschriebenen Route nachgegangen. Allein wie viele Nachahmer. Und ich denke, es sind viele unter uns, die sich auch allein vorkommen. Und vielleicht deshalb jetzt vor den stillen Tagen deshalb Angst haben, weil sie sagen, dann bin ich so allein. Und dann besucht mich auch keiner und ruft mich auch keiner an. Angst vor Alleinsein und vor der Einsamkeit, die ist hier noch einmal angesprochen. Liebe Freunde, auch wenn Sie jetzt einsam Ihres Weges gehen, und wenn Sie allein in Ihren vier Wänden sitzen und wenn Ihnen Einsamkeit zu schaffen macht, nehmen Sie es neu mit. Glauben Sie daran. Wissen Sie es. Sie sind nicht allein. So wenig dieser Paulus allein war. Denn um ihn war die große Schar himmlischer Engel, die ihn begleiteten. Und um ihn eine große Gemeinde, die der Herr in dieser Stadt hatte und in dieser Welt haben wird. Sofern wir diesem Herrn nachfolgen und solange wir zu seiner Gemeinde gehören, können sie gar nicht allein sein. Er führt uns in der Gemeinschaft seiner Leute bis zu jenem Tag, wo es eines ganz bestimmt nicht mehr geben wird. Einsamkeit und Alleinsein. Nämlich inmitten der großen Schar, die ihn lobt und preist. Nicht die Masse, groß ist die Diana der Epheser, sondern der Leute, zu denen ich gehören will. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Und so lassen Sie uns jetzt noch singen vom Lied Nummer 8. Lied Nummer 8. Lied Nummer 8. Und zwar, auf ihr Reichsgenossen, euer König kommt herein. Dieses Lied 8, wir singen die Verse 1 bis 3 und 8 und 9. Also 8, 1 bis 3 und 8 und 9. Dass wir mit unserer schwachen und oft müden Stimme dir das Hosianna singen, dich loben und preisen über deine Größe, über deine Güte, über deine Vergebung. Und lass dieses Lob den Jammer dieser Welt übertönen. Fülle uns die Ohren mit den Klängen der Ewigkeit. Gib uns das Licht der Weihnacht hinein in unser Dunkel. Zeig uns den Weg durch dies alles hindurch, den Weg, der zu dir führt. Begleite du besonders unsere Einsamen. Tröste du unsere Traurigen. Besuche du unsere Kranken
und stehe du unseren Sterbenden bei. Wir befehlen dir uns an, auch unsere Familien, unsere Gemeinde, unsere ganze Welt. Herr, es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt.